Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen.
Es gäbe so viele Leben zu leben, wenn es dir nur egal wäre. Was müsste dir egal sein? Die Meinung der anderen. Geld, Erfolg, Gesundheit. Ja, ich dachte, wir steigen mal wieder mit einem Zitat ein heute. Das Zitat stammt aus John Dos Passos Roman Manhattan Transfer, das 1927 erstmals in deutscher Sprache erscheint, nachdem es seit 1925 im englischsprachigen Raum bereits sehr erfolgreich ist. Und wie beim letzten Mal versprochen, geht es heute unter anderem um dieses Buch. Auch insgesamt geht es um das Jahr 1927. Bei Langzeitläufer dreht sich nämlich jede Folge um ein Jahr der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts für insgesamt 120 Folgen. Angefangen hat das 1910, enden wird es 2030. Wir haben also noch 103 Folgen Langzeitläufer vor uns. So wie jedes Mal gibt es auch heute wieder einen Überblick über das weltpolitische Geschehen des Jahres, danach Geschichten, Zitate, Fun Facts aus Kultur und Gesellschaft, News aus Wissenschaft und Wirtschaft, Kunst und Literatur, was das Jahr halt so ausgemacht hat. Aber bevor es so richtig losgeht heute, würde ich noch eine Frage beantworten, die mich erreicht hat. Ihr erreicht mich übrigens mit Fragen sehr gut über podcast@laura-rosenkranz.com. Und also da hat sich auf jeden Fall jemand gefragt, was es mit dem neuen Thumbnail auf sich hat. Also eben dieses kleine Bildchen, was immer neben jeder Podcast-Folge erscheint oder auch ganz oben in eurem Feed, je nachdem, wo ihr den Podcast abonniert. Und wem das jetzt zu nerdy ist, einfach vorskippen. Ich dachte mir nur, ich erzähle es vielleicht mal, weil das in dieses Jahr ganz gut reinpasst. Das neue Thumbnail hat nämlich mit Heisenbergs Unschärfe-Relation zu tun. Aber vielleicht nochmal ganz von vorne. Ich hatte mir halt überlegt, dass ich den Engel der Geschichte, bei dem ich ja mit Stefan noch in der Folge zum Jahr 1920 gesprochen hatte, also dass ich den irgendwie gern in diesem Thumbnail drin hatte, was ja dann eben auch für den ganzen Geschichtspodcast stehen soll. Also was ja so spannend ist am 20. Jahrhundert, ist, dass sich in vieler Hinsicht das Denken fundamental gewandelt hat und andererseits auch einiges passiert ist, von dem sich viele bis heute wünschen, dass es eher nicht passiert wäre. Und dafür steht oder kann zumindest dieser Engel stehen, der halt zurückschaut und es gern reparieren würde, aber nicht kann. Und andererseits steht die Unschärferelation ganz konkret für eine fundamentale Veränderung der Denkweise und auch der ganz konkreten Art, wie man an technische Lösungen rangegangen ist oder an wissenschaftliche Probleme, aber steht natürlich symbolisch auch für das Umdenken, das sich in vielen, vielen Bereichen ereignet hat, also in der Literatur, das Kino ist eigentlich erst so richtig in die Gänge gekommen, in der Kunst, im Möbeldesign, also dass die Großstädte immer weiter gewachsen sind, das Zeitalter der Masse und so weiter. Also es ereignet sich im ganz direkten sinnlichen Erleben der Leute, also auch die, die sich halt nicht mit Kunst beschäftigen, natürlich auch in der Stadt mehr als auf dem Land, aber es ereignet sich auf jeden Fall für eine ganze Reihe an Menschen ein fundamentaler Wandel in dem, was man vorher für wahr hielt oder in Bezug auf die Muster, die man vorher zur Wahrnehmung der Realität verwendet hat. Deshalb mag ich irgendwie diese Unschärferelation oder auch das eigentlich sehr einfache Experiment, was Werner Heisenberg, also ein damals noch sehr junger Physiker, dazu geführt hat, diese Unschärferelation zu formulieren. Und die Unschärferelation beruhte auf einem sehr berühmten Experiment, dem Doppelspaltversuch. Das bestand darin, dass ein Elektronenstrahl auf eine Wand mit zwei Öffnungen gerichtet wurde, deshalb auch Doppelspalt. Und das Experiment bestand dann darin, zu messen, wo die Teilchen landen, wenn man sie durch diesen Doppelspalt schießt. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man mit einer Schrotflinte auf zwei Öffnungen in einer Wand zielt und hinter der Wand ist so ein weiches Material, wo die Rotkugeln dann alle drin landen, dann würde man in diesem weichen Material so eine bestimmte Verteilung von diesen Kügelchen sehen. Ein Verteilungsmuster. Das Ding war aber, dass als man die Elektronen durch die Spalte geschickt hat, sich eher so eine Wellenbewegung gezeigt hat. Das heißt, die Elektronen, die man eigentlich eher so als winzige Körner gesehen hat, um es mal zu vereinfachen, die eigentlich eher so wie richtige Körner oder halt wie eine Munition von einer Waffe eigentlich in der Wand landen müssten, sind dann eher so um die Spalte herumgeflossen und haben so ein Interferenzmuster ergeben, also sich überlagernde Wellen. Und da war man dann irgendwie völlig platt, weil man das sich einfach nicht erklären konnte, dass Teilchen hinterher sich eher so verhalten, als wären sie eine Flüssigkeit. Noch beeindruckender war es dann, als man gemessen hat, wiederum, wo die Elektronen genau durch die Spalte gehen, indem man kleine Lichtblitze verwendet hat, also indem man versucht hat, das zu beobachten, diese Bewegung, hat sich dann plötzlich an der Wand wieder dieses Verteilungsmuster gezeigt. Also eben nicht diese Wellenbewegung, sondern eben genau das, was passiert wäre, wenn man normale Körner irgendwie durch zwei Spalte geschossen hätte. Ja, also dann war man da zunächst irgendwie nicht viel schlauer daraus und ist dann auf die Idee gekommen, dass diese Körnchen, also dass diese kleinen Teilchen, wenn da so kleine Lichtblitze sozusagen auf so ein winziges Teilchen treffen, dass diese Lichtimpulse stark genug sind, um den Aufenthaltsort des Teilchens zu verändern. Und daraus folgte also, dass man nie genau weiß, wo ein Elektron wirklich ist. Und das wiederum ist die Unschärferelation. Ich hänge auch nochmal so ein wirklich super leicht verständliches Video von Harald Lesch an, der das, finde ich, auch sehr schön nochmal erklärt. Auf jeden Fall waren die Konsequenzen dieser Erkenntnis bahnbrechend. Also man muss sich vorstellen, dass heute, also ein Jahrhundert später, in den hochentwickelten Industriestaaten über 25% des Bruttoinlandsproduktes, also des Gegenwertes von allen erzeugten Waren und allen erbrachten Dienstleistungen auf der Quantentheorie basieren. Also man muss sich mal vorstellen, wie immens das reingehauen hat in die Gestaltung unserer Lebenswelt, unserer täglichen Lebenswelt. Es war wirklich eine fundamentale Umwälzung, die diese Erkenntnisse in der Physik, die auch kurz aufeinander folgten in diesen Jahren, so hatten. Und ja, jetzt nochmal großer Bogen zurück zum Thumbnail. Und zwar mochte ich den Gedanken, dass der Engel der Geschichte quasi entweder hinter oder über dem Doppelspalt schwebt. Wenn man diesen Spalt so irgendwie als den Übergang von verschiedenen Möglichkeiten, die Realität wahrzunehmen, sieht. Vorher ist man von Gegebenheiten ausgegangen, die man danach immer noch beobachten konnte, aber die so eine Kippbewegung bedeutet haben. Also dass man vielleicht mehr und mehr damit leben musste, die Welt als widersprüchlich wahrzunehmen, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gab, weil einfache Erklärungsmuster nicht mehr taugten. Und für mich trifft das einen Aspekt, den ich spannend finde am 20. Jahrhundert und der mich auch antreibt, diesen Podcast zu machen. Und deshalb dachte ich, zumindest für eine Weile macht das jetzt ein gutes Thumbnail für den Podcast, für jede Folge. Mal von diesem Exkurs weg, zurück zu dem eigentlichen Thema, nämlich dem Weltgeschehen des Jahres 1927. Wir sind jetzt eigentlich in dem letzten wirklich guten Jahr der goldenen 20er angekommen, von denen man allerdings weiterhin in den ländlichen Gegenden eh nichts merkt. Begünstigt wird auch diese Partystimmung davon, dass es weiterhin vielerorts wirtschaftlich bergauf geht. Sogar der Staatshaushalt in Deutschland hat sich jetzt vollständig erholt und das Bruttosozialprodukt ist wieder auf dem Stand von 1913, also vor dem Krieg. Den Leuten geht es auch gefühlt besser und besser. Andererseits erstarkt parallel weiter die NSDAP jährlich und die Reparationsfrage stellt nach wie vor eine Dauerbelastung für den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau da in Deutschland. Aber mal ein bisschen weggeschaut von der deutschen Geschichte, Auf dem Balkan ist es nicht so beschaulich, also es ist ziemlich unruhig. Das faschistische Italien schließt nämlich einen Freundschaftsvertrag mit dem revisionistisch gesinnten Ungarn. Das wiederum ist so eine Koalition, also so ein Kräftebündel, das wiederum dem Bündnis zwischen Frankreich und einer sogenannten kleinen Entente aus Jugoslawien, Rumänien und der Tschechoslowakei entgegensteht. Also es ist natürlich immer weltpolitisch nicht so gut, wenn sich so feindlich gesinnte Blöcke gegenüberstehen. Ja, vielleicht nochmal weiter östlich. In der Sowjetunion wütet Stalins Terrorregime. Also Stalin wird mächtiger und mächtiger. Sieht auch in der Komintern eigentlich nur das Mittel zum Zweck seines Machterhalts und seiner Machtvergrößerung. Also eigentlich war die Komintern als internationaler Zusammenhalt kommunistischer Kräfte gedacht, so Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und ja, ist jetzt einfach komplett degeneriert eigentlich zum bloßen Machtmittel. Und ja, wir erinnern uns, Stalin hat ja auch sämtliche feindlich gesinnte Menschen aus der Partei ausgeschlossen, also eigentlich einmal ausgetauscht. Es werden gleichzeitig größenwahnsinnige Industrieprojekte geplant, also so das größte Wasserkraftwerk der Welt oder die längste Eisenbahn, also immer schneller, länger, weiter. Und gleichzeitig wird das Handwerk und die private Kleinindustrie zerschlagen und auch ab diesem Jahr, also ab 1927, so richtig gewaltsam gegen Bauern, also die sogenannten Kulaken, vorgegangen. Und daraus entstehen eigentlich bürgerkriegsähnliche Zustände und letztlich macht es halt auch die Wirtschaft komplett kaputt, weil es gibt halt kein Kleingewerbe mehr, diese Großprojekte kosten eigentlich nur und dass es der Sowjetunion trotzdem noch nach wie vor einigermaßen gut geht, liegt eigentlich nur daran, dass es weltwirtschaftlich ganz okay ist gerade und dass man halt einige Großindustrieprojekte hat, die ein bisschen Geld abwerfen. Aber letztlich ist das alles nicht nachhaltig. Bisschen östlicher löst Chiang Kai-shek die Allianz mit der KPCH auf, also mit der Kommunistischen Partei Chinas unter Mao, und überzieht das Land mit antikommunistischem Terror. Den Nordfeldzug setzt er fort und errichtet eine Nationalregierung, was letztlich eine Einparteienherrschaft der Kuomintang ist. Nicht zu verwechseln mit der Komintern. Also Kuomintang ist die Partei von Chiang Kai-shek, die der Kommunistischen Partei Maos entgegensteht. Dann nochmal rübergeschaut nach Süd- und Nordamerika. Erstmal Südamerika. Seit 1926 wütet da schon ein Bürgerkrieg in Nicaragua, wobei sich Liberale und Konservative bekämpfen. Und die USA greifen 1927 ein und unterstützen erstmal die Konservativen und schicken dann wenig später jemanden für Friedensverhandlungen. Dann kommt 1927 der Frieden von Tipitapa zustande, der unter anderem ein Preisgeld beinhaltet für alle Bürger, die ihre Waffen aushändigen. Und für 1928 wurden dann Neuwahlen angesetzt unter der Aufsicht der USA, was den Bürgerkrieg erstmal einigermaßen im Schach hielt. Aber die USA blieben dann noch bis 1933 im Land und mischten mit und was die Lage auch nicht unbedingt nachhaltig stabilisierte. Allgemein wollte ich diesmal noch einen etwas ausführlicheren Exkurs in die USA machen. Aus den USA kommt nämlich ein Buch, das sich dem Jahr 1927 gewidmet hat. Genauer gesagt noch mit einer Jahreszeit davor. Also es geht um Bill Brysons Sommer 1927. Erschienen auf Deutsch vor 6 Jahren unter dem Titel One Summer, America 1927. Das sind auch zwei komplett unterschiedliche Bücher. Also das Buch über das Jahr 1926 ist ja sehr akademisch und benutzt auch eigentlich also kulturwissenschaftliche Werkzeuge, um zu Erkenntnissen zu kommen und spielt so mit den Motiven, die aus dieser Zeit gezogen werden und setzt die irgendwie so in Beziehung. Und dieses Buch ist jetzt eher so ein bisschen zackig erzählt und so ein bisschen Popcorn-Geschichte. Also, dass man sich so als Voyeur in das Jahr 1927 setzen kann und da irgendwie diesem aufregenden Sommer folgen kann. Auf seine Weise aber auch interessant. Deshalb gleich auch mal ein Zitat aus dem Buch. Als in Amerika der Juli anbrach, In der Woche, in der Richard Byrd und sein Team vor der französischen Luftfahrt notwasserten, in der New York unter seiner ersten Hitzewelle litt, in der Calvin Coolidge seinen 55. Geburtstag feierte, indem er in seine Cowboy-Montur schlüpfte, in der Charles Lindbergh nach Ottawa startete, in der Henry Fords Lakaien seine Entschuldigung an die jüdische Bevölkerung vorbereiteten und in der sich die führenden Zentralbanker der Welt zu einer geheimen Beratung auf Long Island versammelten, beschäftigte die Nation am meisten, wie fit und motiviert Jack Dempsey war. Unzählige Reporter berichteten täglich aus seinem Trainingslager am Saratoga Lake im Bundesstaat New York und behaupteten, er wirke bedrohlich und entschlossen und seine Boxhiebe hätten eine Härte, wie man sie seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja, also wie gesagt, ziemlich dicht, so ungefähr alles, was da gerade so los war oder zumindest das, was garantiert in den Zeitungen stand, einmal so zusammengeknüllt in ein paar Sätzen und in den Kontrast gesetzt mit dem, was die Leute wirklich bewegt hat, nämlich die Sportstars, die es so in dieser Zeit gerade in den USA gab und die wirklich ikonisch verehrt wurden, wie zum Beispiel George H. Ruth, genannt Babe, der in diesem Jahr 60 Home Runs hinlegte. Und ja, also andere Ereignisse mögen es da manchmal schwer gehabt haben, so richtig die Leidenschaften zu wecken. Was aber auf jeden Fall das Gemüt der Leute sehr bewegte, also auf jeden Fall in den USA und teilweise auch in anderen Teilen der Welt, soweit sie es mitbekamen, war auf jeden Fall Charles Lindberghs Transatlantikflug. Also Charles Lindbergh war auch vorher komplett unbekannt und hat es dann geschafft, vom 20. auf den 21. Mai nonstop von New York nach Paris zu fliegen, als erster Mensch. Und ist dann, als er zurückkam, durch die USA getourt, also wirklich so als Star, also in gewisser Weise durchaus auch mit so einer Mission, die Bevölkerung für die Luftfahrt zu begeistern. Und die Leute jubelten ihm halt überall zu. Später sollte er im eigenen Land auch eher zur Persona non grata werden, als er sich nämlich während des Zweiten Weltkriegs dafür aussprach, die USA nicht in den Krieg eintreten zu lassen, sondern sich mit den neuen Machtverhältnissen in Europa zu arrangieren. Und ja, also man kann froh sein, dass Charles Lindbergh das nicht entscheiden durfte. Naja, aber jetzt sind wir noch lange vor dieser Zeit, als er dann nicht mehr so in der Gunst der Öffentlichkeit stand. Und jetzt ist es so, dass die Leute eigentlich an seinen Lippen hängen. Und hier noch ein Zitat aus dem Buch, was ich ganz witzig fand, was ich auch so gar nicht wusste, aber der soll nicht besonders rhetorisch begabt gewesen sein, ebenso wie der damalige Präsident. Als Lindbergh endlich die Rednerplattform erreichte, nickte er den Anwesenden zu und nahm den Jubel der Menge entgegen. Präsident Coolidge hielt eine kurze Willkommensrede, steckte ihm ein Distinguished Flying Cross aufgrund der heldenhaften Leistung ans Revers und lud ihn mit einer Geste ein, etwas zu sagen. Lindbergh beugte sich zum Telefon hinunter, das für ihn etwas zu tief eingestellt war, sagte, er freue sich hier zu sein, bedankte sich mit knappen Worten und trat wieder zurück. Es folgte ein Augenblick unheimlicher Stille, in dem unzähligen Zuschauern, von denen die meisten seit Stunden in der heißen Sonne gestanden hatten, bewusst wurde, dass sie es mit zweien der schweigsamsten Männer Amerikas zu tun hatten und dass die Feierlichkeiten beendet waren. Das mal als kleine Anekdote noch aus dem Buch. Ansonsten wird da drin auch erzählt, was sicherlich richtig ist, dass einerseits die USA als damals reichstes Land der Welt den Leuten Wohlstand und Komfort bieten, wie fast nirgendwo sonst. Also es gibt so viele Haushalte im Besitz mechanischer oder auch elektronischer Küchengeräte wie nirgendwo auf der Welt zu dieser Zeit. Nirgendwo sonst so viele Automobilbesitzer, nirgendwo sonst so viele Kinos. Wobei Europa da auch ganz schön in Konkurrenz geht, was das angeht. Natürlich muss man auch sagen, dass all das nur an der etablierten weißen Bevölkerung gemessen ist. Also die weniger privilegierten Menschen in den USA haben diese Vorteile größtenteils nicht. Ja, und eine weitere Besonderheit ist die Macht der Medien. In erster Linie aber waren die 20er Jahre die Blütezeit der Zeitungen. Die Zeitungsverkäufe stiegen um ein Fünftel auf 36 Millionen Exemplare täglich oder 1,4 Zeitungen für den Haushalt. Darüber hinaus konnten Leser in vielen Städten ihre Nachrichten jetzt einer neuen, revolutionären Form der Publikation entnehmen, die die Erwartungen der Menschen, wie tagesaktuelle Nachrichten aussehen sollten, völlig veränderten. Dem Boulevardblatt. Boulevardblätter richteten ihren Schwerpunkt auf Verbrechen, Sport und Klatsch über Prominente und maßen allen drei Sparten dabei eine Bedeutung zu, die sie bislang nicht annähernd genossen hatten. Eine 1927 durchgeführte Studie zeigte, dass Boulevardblätter zwischen einem Viertel und einem Drittel ihres Umfangs der Verbrechensberichterstattung widmeten. Bis zu 10-mal so viel wie seriöse Zeitungen. Ihrem Einfluss war es zu verdanken, dass ein unspektakulärer, aber blutiger Mord wie der an Albert Snyder landesweit Schlagzeilen machte. Ja, also so viel erstmal zu diesem Buch 1927. Ja, und was in diesem Jahr auf jeden Fall auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die Hinrichtung von Bartolomeo Vanzetti und Nicola Sacco, die in diesem Jahr nach einem jahrelang andauernden und höchst umstrittenen Prozess hingerichtet werden. Die Hinrichtung der beiden steht auch für die Paranoia vor dem roten Terror. Und wir wissen, also mit Stalin war nicht zu spaßen, also schon zu dieser Zeit. Und es sind schreckliche Dinge passiert in der Sowjetunion. Trotzdem hat dann im Umkehrschluss die Angst vor den Kommunisten in den USA zu einem auf jeden Fall vergleichbar brutalen Terror an Menschen geführt, die entweder unschuldig waren oder einfach nur ein Gedankengut mit sich herumtrugen oder verfochten, was eine Demokratie eigentlich hätte aushalten müssen und per se erstmal nicht gefährlich war, sondern einfach eben eine Weltanschauung, eine bestimmte Art Gesellschaft gestalten zu wollen. Aber vielleicht nochmal zu den Details des Falls. Der Hintergrund lag im April 1920. Da gab es nämlich einen Raubüberfall und es wurden $15.000 gestohlen und zwei Menschen erschossen. Und sofort danach wurden zwei stadtbekannte Anarchisten verhaftet, eben Sacco und Vanzetti, die 10 Jahre vorher, so wie viele Menschen aus Europa in der Holzklasse über den Atlantik gekommen waren, ja, auch ganz normale Berufe hatten. Also Vanzetti verkaufte Fische, war eigentlich Bäcker. Nicola Sacco war ein Bauernsohn, der jetzt in den USA in einer Schuhfabrik Arbeit gefunden hatte. Also vor allem Nicola Sacco wusste halt auch dann wirklich, was Industriearbeit bedeutet. Und ja, also die beiden hatten auch Waffen bei sich, verwickelten sich dann in Widersprüche und wurden dann auch sofort wegen Raubmordes angeklagt. Also es wurde gar nicht mehr geguckt, könnte es jemand anderes gewesen sein, sondern ja, die waren es, die haben Waffen. Außerdem sind sie Anarchisten, also sie müssen es gewesen sein. Das Problem ist halt, dass die Beweislage sehr dünn ist und die Verteidigung eigentlich mehr Zeugen aufzubieten hat als die Staatsanwaltschaft. Aber die Zeugen der Verteidigung sind fast alles Ausländer, denen glaubt man nicht. Und ja, so zieht sich der Prozess viele Jahre hin. Und währenddessen gab es weltweit Proteste gegen diesen Prozess oder gegen die Festsetzung der beiden. Also in deutschen Städten gab es richtige Massendemonstrationen. Amerikanische Vertretungen wurden von Arbeiterdelegationen aufgesucht, es wurden Protestschreiben überreicht, Tausende von Unterschriften gesammelt. Es gab teilweise auch militante Protestaktionen in Marokko, in Paraguay, in Australien. Die meisten Botschaften, also US-Botschaften, wurden in der Zeit von Massenaufgeboten von Polizei und Militär geschützt. Es gab Bombendrohungen in Tokio, Straßenschlachten in Berlin, also die ganze Welt hat auf diesen Prozess geschaut. Nicht nur die Proletarier aller Welt vereinigen sich, um für Sacco und Vanzetti einzustehen, sondern auch Institutionen oder eher bürgerlich zu verortende Teile der Öffentlichkeit äußern sich ganz klar im Sinne der Unschuldsvermutung und bitten um Freilassung der beiden. Also zum Beispiel Albert Einstein und H.G. Wells, Thomas Mann, Bernard Shaw, Kurt Tucholsky schicken alle Briefe, um die Freilassung der beiden zu bitten. Auch der Papst setzt sich für sie ein, der Deutsche Reichstag, Frankreichs Nationalversammlung. Aber es hilft alles nichts. Am 23. August 1927 werden die beiden mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet. wenn man sich nochmal die Dialoge anschaut, die vor Gericht gesprochen wurden und natürlich auch festgehalten wurden, bekommt man auch einen Eindruck davon, worum es den beiden eigentlich ging. Also zum Beispiel hier, da fragt der Staatsanwalt, wie sieht Ihre Anarchie in der Praxis eigentlich aus? Oder wie sollte sie aussehen? Können Sie dem Gericht das erklären, Mr. Vanzetti? Und Vanzetti antwortet, zunächst mal bedeutet sie Freiheit und Achtung vor der Freiheit des anderen. Abschaffung der Klassengesellschaft. Ein lebenswürdiges Leben für alle. Solange wir dieses Ziel nicht erreicht haben, werden wir weiterkämpfen. Ja, und wenn man sich das mal inhaltlich anschaut, ist das natürlich auch genau das, was Stalin zum Beispiel nicht macht. Also das ist eigentlich nicht im Sinne dessen, was da gerade an rotem Terror in der Sowjetunion tatsächlich passiert, sondern einfach ein sehr idealistischer Wunsch nach einer gerechten Gesellschaft, was den beiden halt dann ja auch diese weltweite Sympathie einbrachte. Und als sie dann letztlich auf dem elektrischen Stuhl saßen, waren die letzten Worte Vanzettis, es lebe die Anarchie. Während Nicola Sacco einfach dem Direktor des Staatsgefängnisses nochmal die Hand gab und seine Unschuld beteuerte. Ob die beiden tatsächlich an dem Raubüberfall und an dem Mord schuldig waren, wurde wohl nie final geklärt. Aber wie schon gesagt, eigentlich standen mehr Zeugen zur Verfügung, die die beiden entlastet haben, als jene, die sie belastet haben. Und abgesehen davon müsste im Falle des Zweifels halt der Angeklagte begünstigt werden. Also in einem rechtsstaatlichen Konstrukt hätten sie nicht verurteilt werden dürfen. Ganz abgesehen davon, dass die Todesstrafe selbst ja natürlich auch ein denkbar brutales Verfahren ist. Ja, und auch wenn der Fall von Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti derartige Wellen schlug, waren sie bei weitem nicht die einzigen, denen die Angst vor den Roten zum Verhängnis wurde. Also schon 1917 und 1918 hatte der Kongress wirklich erschreckend restriktive Gesetze erlassen. Also einerseits die Spionage und andererseits die Volksverhetzungsverordnung. Und beide Erlasse sahen wirklich brutale Strafen für diejenigen vor, die für schuldig befunden wurden. Beschuldigt für jegliche Art von Respektlosigkeit gegenüber der Regierung oder ihrer Symbole, also der Flagge, irgendwelcher militärischen Uniformen, historische Dokumente, also alles, was irgendwie mit den Vereinigten Staaten zu tun hatte. Also wer sich irgendwie daran stieß oder da sich darüber lustig machte, konnte verurteilt werden. Und diese beiden Gesetze wurden auch mit wirklich extremer Härte und Erbarmungslosigkeit angewandt. Also es kam zum Beispiel vor, dass Bürger ins Gefängnis kamen, weil sie an ihrem eigenen Esstisch das Rote Kreuz kritisiert hatten. Und zum Beispiel in Vermont wurde ein Geistlicher zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er ein halbes Dutzend pazifistische Flugblätter verteilt hatte. Und in Indiana brauchten Geschworene gerade mal 2 Minuten, um einen Mann für unschuldig zu erklären, nachdem dieser einen Einwanderer erschossen hatte, der schlecht über Amerika geredet hatte. So, und von diesem bisschen deprimierenden Thema vielleicht nochmal zu den großen Träumen, die sich mit den USA verbinden, also vor allem auch mit New York. Da kommen gerade in Deutschland in diesem Jahr auch so einige Kulturereignisse zusammen, die mit der Sehnsucht nach der großen amerikanischen Stadt, also vor allem nach New York, zu tun haben. Und zwar zum einen das jetzt schon mehrmals angekündigte Manhattan Transfer und andererseits Metropolis. Vielleicht erstmal zu Metropolis. Metropolis ist ein Film von Fritz Lang. Dem sind wir auch schon im Podcast über den Weg gelaufen, weil er auch in den vorigen Jahren ein wichtiger Protagonist der deutschen Kulturszene war, also sehr anerkannter Filmemacher, jetzt schon Ende der 20er, hatte ein paar richtige Kassenerfolge, wie zum Beispiel Dr. Mabuse. Und entsprechend hat er auch das Vorschussvertrauen der UFA, die ihm richtig viel Geld gibt, um einen monumentalen, effektvollen Film zu drehen, der in einer Großstadt, in einer Fabrikhalle und an einigen anderen Schauplätzen spielt, wofür aufwendige Modelle gebaut werden müssen, Massen von Komparsen engagiert werden. Ja, man traut ihm aber zu, damit einen Film zu machen, der die Massen ins Kino lockt. Und das Ergebnis ist ein Film, der heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, damals aber leider floppt, was die UFA auch an den Rand des Ruins treibt, weshalb lang danach auch die paar Filme, die er dann noch in Deutschland produziert, privat tragen muss. Und die Ironie ist dann auch, dass diese privat getragenen Filme dann wieder gut funktionieren an den Kinokassen. Aber ich schweife ab, nochmal zurück zu Metropolis. Aus heutiger Sicht ist der Film vor allem deshalb super interessant, weil Lang mit richtig viel Kreativität, Einfallsreichtum und Experimentierfreude an das neue Medium Film rangeht. Und das, was noch nicht möglich ist, versucht dann mit Modellen, mit Zeichnungen, mit Überblendungen, mit allen Effekten, die ihm einfallen, zu verdeutlichen. Es wird natürlich auch immer noch viel mit Symbolik gearbeitet. Wir sind immer noch im Stummfilmzeitalter. Bevor ich da ins Detail gehe, vielleicht noch mal kurz erzählt, worum es überhaupt geht in dem Film. Es ist einerseits, wie es heute gesehen wird, so die Blaupause einer Großstadt und überhaupt der modernen Welt. Also man sieht immer Stadtbilder, die auch gar nicht dem Berlin der damaligen Zeit entsprechen oder überhaupt nicht europäischen Städten entsprechen, sondern wirklich eher so einer amerikanischen Großstadt. Also vor allem würde man da wahrscheinlich an New York denken. Also die Straßenschluchten und ja, das Überwältigende. Und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass Lang vor gar nicht so langer Zeit einen Ausflug in die USA gemacht hat und sich das alles angeschaut hat. Davon war wahrscheinlich auch der Film sehr beeinflusst. Und in dieser Großstadtkulisse ereignet sich dann die Handlung. Es geht um einen reichen Technokraten, vielleicht nach dem Vorbild Fords oder auf jeden Fall irgendeines großen Firmenvorstands. Und der hat einen Sohn, der sich zu Anfang des Films auch noch sehr arglos im luxuriösen Club of Sons, so ein Club für Millionenerben, vergnügt. Und dieser Sohn meint das auch gar nicht böse, der kennt halt einfach nichts anderes und kommt durch eine Frau mit der Welt der Arbeiter in Berührung. Er sieht nämlich die Frau von seinem Garten aus, also warum auch immer, die da mit einer Schar Kinder auftaucht in dem Garten und dann wieder weggeht, weiß man nicht so richtig, aber auf jeden Fall ergreift es ihn sofort und er fasst sich ans Herz und muss dieser Frau folgen in die unterirdische Arbeiterstadt. Die ist sehr bedrückend inszeniert. Also man sieht zombieartige, gebeugte Menschen da entlang gehen und er ist völlig geschockt, dass es sowas überhaupt gibt. Also er hat sowas in seinem Leben noch nicht gesehen und sieht dann diese Maria, wie sie zu den Arbeitern spricht und also sie heißt Maria und wirkt auch sehr madonnenhaft und verspricht den Arbeitenden, dass bald ein Mittler kommen wird. Dass sie aushalten sollen, keinen Aufstand veranstalten sollen. Es wird bald jemanden geben, der ihr Leid lindert. Also eigentlich so ein Messias-Versprechen fast schon. Der Millionärssohn steht da und ist völlig ergriffen. Nimmt auch gleichzeitig großen Anteil am Schicksal der Arbeitenden, sagt auch einem der Arbeiter, komm, ich übernehme halt deine Schicht, wir tauschen einfach das Leben. Das ist irgendwie so eine Nebenhandlung, die total interessant gewesen wäre, aber gar nicht so groß ausgearbeitet wird. Auf jeden Fall hat dann dieser zufällig ausgewählte Arbeiter, hat dann für ein paar Tage das Leben eines Millionärssohns und der Sohn selbst arbeitet hart in der Fabrik. Und wird dort auch unter anderem Zeuge einer Explosion, wo auch Menschen sterben. Also erlebt das ganze Elend, wie es sich auch tatsächlich ereignet hat in industriellen Großanlagen dieser Zeit. Und geht auch zu seinem Vater und sagt ihm, wie kannst du sowas zulassen? Und der Vater ist alarmiert. Ja, und dann gibt es noch einen Handlungsstrang. Es ist nämlich wohl so, dass die Mutter von dem Sohn relativ früh gestorben ist und anscheinend es irgendwie so einen verrückten Wissenschaftler gab, der die Mutter auch wollte, die auch noch Hell heißt, also was natürlich irgendwie eine Referenz auf die schöne Helena von Troja ist. Das ist sowieso in dem Film so, dass irgendwie alle möglichen Kulturreferenzen da so reingeworfen und einmal umgerührt werden. Das ist sehr faszinierend. Naja, aber auf jeden Fall hat dieser Wissenschaftler vor, einerseits Rache zu üben an dem Millionär, also an diesem Jo Fredersen heißt er übrigens, und bastelt deshalb an so einer Frankenstein-artigen Abbildung der schönen Hel. Und als Jo Fredersen das erfährt, beauftragt er diesen verrückten Wissenschaftler damit, nicht die Ex-Frau neu zu bauen, sondern eine Kopie dieser Maria, die da bei den Arbeitern für Aufruhr sorgt aus seiner Sicht, weil er nicht versteht, dass sie ja nur den Frieden predigt und so weiter. Der Wissenschaftler hat dann den diabolischen Plan, diese eigentlich künstliche Intelligenz, also diesen Roboter so zu programmieren, dass er den Sohn töten und das ganze Industrieimperium kaputt machen soll. Und ja, hier spitzt sich die Handlung zu. Hier würde ich auch erstmal abbrechen, weil ich auf jeden Fall empfehlen würde, den Film auch nochmal selber zu sehen. Ich habe mir den im Babylon Berlin angeschaut. Das ist ein Stummfilmkino in Berlin-Mitte. Wenn man mal in Berlin ist oder eh in Berlin wohnt, lohnt es sich mal hinzugehen. Ich weiß nicht, ob der Film in nächster Zeit nochmal gezeigt wird. Andere Stummfilme werden da aber regelmäßig gezeigt, auch so mit der Originalmusikbegleitung. Und wenn man mal so eine kleine Zeitreise machen möchte, ist das auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung. Auch wenn ihr es irgendwie in nächster Zeit nicht nach Berlin schafft oder der Film in nächster Zeit vielleicht gar nicht mehr gezeigt wird, schaut ihn euch auf YouTube an. Ich habe das auch verlinkt. Dann erfahrt ihr auch, wie es weitergeht mit der künstlichen Intelligenz und dem industriellen Sohn und dem Schicksal der Arbeitenden, was ja natürlich auch die politische Ebene des Films ist. Da ist es allerdings so, dass der Film teilweise ein bisschen verwirrend ist. Also er verfolgt gar keine klare Ideologie. Das allerdings war wahrscheinlich auch weniger eine künstlerische Entscheidung, sondern eher das Resultat daraus, dass Fritz Lang das Drehbuch nicht geschrieben hatte. Es hat seine damalige Frau Thea von Harbo verfasst. Das war damals eigentlich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Also sie hat geschrieben, er hat gefilmt und meistens eben auch ihre Geschichten verfilmt oder ihre Drehbuchbearbeitung. Und sie hatte die Idee, also das wird in dem Film immer wieder klar gemacht, dass die Parabel des Films, die Message des Films ist, dass das Hirn, also das Kapital, sich mit den Händen der Arbeiterschaft durch das Herz verbinden soll. Und dieses Messianische, was die Maria, also diese Halbrevolutionärin, Halbheilige den Leuten verspricht, ist, dass das Herz irgendwann kommen wird und ihr Leid lindern wird. Und das scheint dann so die einfache Lösung und dass halt einfach nur so ein bisschen Gefühl, ein bisschen Mitgefühl Einzug halten muss in die politischen Verhältnisse und dann wird das schon. Und das ist so einerseits irgendwie die Message, in der die Handlung so entlang geht und andererseits ist es eben so dieses überwältigende Großstadtgeschehen, die Maschinen, die Symbolik, die irgendwie, wie gesagt, aus allen möglichen Kulturreferenzen kommt und man hat irgendwie das Gefühl, teilweise geht das so miteinander einher und das eine hat aber gar nicht so viel mit dem anderen zu tun. Das schafft irgendwie so eine irritierende Spannung in dem Film, die aus heutiger Sicht schon irgendwie sehr interessant wirkt. Aber es ist zu vermuten, dass da zu der Zeit gar nicht so viel dahinter war. Es ist nämlich so, dass Fritz Lang später mal in einem Interview gesagt hat, die Hauptthese war von Frau Harbo, aber ich bin wenigstens zu 50% verantwortlich, weil ich den Film gemacht habe. Ich war damals nicht so politisch bewusst, wie ich es heute bin. Man kann keinen gesellschaftlich bewussten Film machen, in dem man sagt, der Mittler zwischen Hand und Hirn sei das Herz. Ich meine, das ist ein Märchen. Aber ich interessiere mich für Maschinen. Ja, und irgendwie geht das schon daraus hervor, also dass er damals es halt wahrscheinlich so hingenommen hat, ja gut, dann setzen wir diese politische, halb philosophische Message da irgendwie mit rein und das später aber kritischer reflektiert hat und später nicht mehr der Meinung war, dass es einfach nur so ein bisschen Mitgefühl braucht und dann wird das schon alles zwischen den Menschen. Und was aber wirklich dann unfreiwillig interessant und sehr differenziert ist, ist, dass es halt kein ideologisch-kommunistischer Klassenkampffilm wird, wo dann die Arbeiterschaft den Aufstand probt, die Verhältnisse sich umwälzen und die Seligkeit auf die Menschheit wartet, also wie es in so marxistisch motivierter Kunst erzählt wird. Sondern es ist so, dass diesem offensichtlichen Unrecht der Ausbeutung und des Elendslebens der Arbeitenden auch gegenübersteht, dass der Sinn einer Revolution nicht sein kann, alles kaputt zu machen, alles in Schutt und Asche zu legen. Und natürlich dann ein Spannungsfeld, auf dessen Basis man mal anfangen könnte, über eine wirklich bessere Gesellschaft nachzudenken. Also einerseits, die Verhältnisse können nicht so bleiben, wie sie sind, aber durch hirnloses Umwälzen und irgendwie alles kaputt machen, ist auch keinem geholfen. Und dass es irgendwie einen anderen Weg bräuchte, der wahrscheinlich auch nicht einfach nur schieres Mitgefühl sein kann. Aber so öffnet sich halt eben erstmal die Tür für ein differenziertes Nachdenken. Und wie gesagt, das war alles nicht die künstlerische Absicht Langs. Der wollte einfach einen geilen Film mit Massenszenen und Maschinen machen und hatte eben halt dieses Drehbuch. Aber was im Ergebnis rausgekommen ist, ist sehr interessant. Also auch über alle Zeiten hinweg, würde ich sagen, lohnt sich das, diesen Film nochmal anzuschauen. Was nichts mit Metropolis zu tun hat, aber vielleicht nochmal so als Notiz aus dem Leben von Fritz Lang und Thea von Harbo. Wenn ihr den Podcast schon eine Weile hört, dann wisst ihr, dass Stefan und ich immer so einen wiederkehrenden, so eine Art Running Gag oder so ein wiederkehrendes Thema hatten mit der Browning-Pistole. Die Browning-Pistole ist das erste Mal in der Folge zu 1911 aufgetaucht und in fast jedem Jahr gab es dann wieder irgendein Ereignis, was mit einer Browning-Pistole zu tun hatte. Und Fritz Lang hatte auch so seine Geschichte, und zwar eine recht schmerzvolle, mit einer Browning. Und zwar war es so, dass er eine erste Ehefrau hatte. Also das hat er später auch geheim gehalten, aber mittlerweile weiß man das aus Dokumenten. Und diese erste Ehefrau hat er mit Thea von Harbo betrogen, die zunächst nur seine Geliebte war. Und seine damalige Ehefrau hat eben davon Wind bekommen und sich dann vermutlich mit Fritz Langs Browning erschossen. Also vermutlich, weil im Totenschein dann stand, es sei ein Unfall gewesen, aber es wäre natürlich auch tragisch genug, wenn sie nur mit der Waffe gespielt und sich dann aus Versehen erschossen hätte. Aber es ist zu vermuten, dass das absichtlich passiert ist. Und das soll Lang auch noch sein gesamtes Leben verfolgt haben. Also auch in Metropolis kommen erstaunlich viele Selbstmorde auch per Pistole vor. Und auch in seinen späteren Filmen geht es immer mal wieder um das Thema Suizid, um Schuld, um Verstrickung. Und seine Ehe mit Thea von Harbo soll auch nicht von Dauer sein. Die beiden werden sich 1933 scheiden lassen, weil Thea von Harbo sich entscheidet, eher zu kooperieren mit der neuen politischen Situation in Deutschland. Und Fritz Lang, am selben Tag, an dem er eine von den Nazis eine wichtige Stelle in der Kulturpolitik angeboten bekommt, nach Paris flieht. Ja, entsprechend lassen sich die beiden dann scheiden. Vermutlich mit der Begründung unüberbrückbare Differenzen. So, und jetzt endlich zu Manhattan Transfer, der große New York-Roman von John Dos Passos. Eigentlich der Ursprung aller Großstadtromane wird es manchmal genannt. Der Roman erstreckt sich über einen Zeitraum von 28 Jahren, also fängt an im Jahr 1896 und läuft bis ins Jahr 1924. Daraus ergibt sich auch eine Dreiteilung, die wahrscheinlich oder mit Sicherheit bewusst passiert ist. Also das erste Drittel bildet die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ab, der mittlere Teil den Ersten Weltkrieg und das letzte Kapitel den Teil nach dem Ersten Weltkrieg. Und das hat auch so eine Symmetrie an sich. Also je 5 Kapitel sind die Zeit vor und nach dem Krieg und 8 Kapitel dann der Krieg. Also es gibt immer am Anfang jedes Kapitels eine expressionistische Einleitung. Also man kann eigentlich jedes beliebige Kapitel aufschlagen, weil am Anfang eines jeden Kapitels diese Einleitungen stehen. Hier zum Beispiel das erste Kapitel nach dem Ersten Weltkrieg. Die fröhliche Stadt, die so sicher wohnte, ist der Titel des Kapitels, was dann wieder mit 1 anfängt, weil eben das der dritte Teil ist nach dem Ersten Weltkrieg. An allen Fahnenmasten entlang der Fifth Avenue hängen Fahnen. Im schrillen Wind der Geschichte flattern die großen Stoffbahnen und zerren an den Schnüren der knarzenden, mit goldenen Knäufen versehenen Stangen. Die Sterne flirren ernst unter dem schiefergrauen Himmel, die roten und weißen Streifen winden sich unter den Wolken. Im Sturm aus Marschkapellen, trampelnden Pferden und rumpelnden Lafetten greifen die Schatten wie Schattenklauen nach dem straffen Flaggen. Und diese sind wie hungrige Zungen, die lecken, sich recken, sich einrollen. Der Hafen ist voll Dampfer, gescheckt mit Zebra- oder Stinktierstreifen. In den Narrows stauen sich die Goldbarren, im Schatzamt türmen sich die Goldmünzen bis zur Decke. Im Radio jaulen Dollars, alle Telegrafenleitungen spucken Dollars aus. In der U-Bahn machen sie große Augen und buchstabieren Apokalypse, Typhus, Cholera, Schrapnell, Aufruhr, Tod durch Feuer, Tod durch Wasser, Tod durch Hunger, Tod durch Schlamm. Drüben, drüben, die Yankees kommen, entlang der Fifth Avenue schmettert Marschmusik, man sammelt für Freiheitsanleihen für das Rote Kreuz, Lazarettschiffe schleichen sich in den Hafen und Wänden und werden nach Einbruch der Dunkelheit an alten Piers in Jersey entladen. Entlang der Fifth Avenue leuchten und lecken die Fahnen der 17 Nationen im schrillen, hungrigen Wind. Ja, also ich finde es einfach wahnsinnig gut und beeindruckend eingängig geschrieben. Also ich finde wirklich, wenn man so die Augen zumacht, also ich habe mir das auch als Hörbuch angehört, deshalb, dann kann man auch die Augen zumachen. Übrigens die deutsche Hörbuchfassung empfehle ich auch total, weil die von richtig, richtig tollen SprecherInnen und SchauspielerInnen gelesen wurde und auch mit einer Jazzband zusammengearbeitet wurde, die dann auch so einen eigenen Soundtrack entwickelt hat so, und auch mit Klangeffekten gearbeitet wurde. Also so, dass es so richtig nicht nur vorgelesen ist, sondern ein Hörerlebnis, was zu dem Buch einfach perfekt passt, weil dann zumindest die hörbare Ebene schon mal da ist, die auf jeden Fall in dem Buch immer, immer mitschwingt. Also man hat einen Lärmspiegel, Farbenspiegel, Geruchs, Mix. Und ja, und das ist aber noch nicht alles. Also es geht nicht nur die ganze Zeit um Stadtbeschreibungen, sondern es geht auch um insgesamt mehr als 100 Menschen, die immer wieder, die auftauchen in dem Buch, manche nur einmal. Und es gibt dann so einige Charaktere, die immer wieder kommen. Und entlang dieser entwickelt sich dann auch so eine Geschichte. Und natürlich muss es um den amerikanischen Traum gehen und so werden auch die Gestalten in dem Buch behandelt. Also es gibt einige, die ihr Glück machen, andere, die gnadenlos untergehen. So richtig zutiefst glücklich kommt da auch keiner raus, aber eben wie gesagt, einige funktionieren besser in der Gesellschaft als andere. Und da würde ich auch nochmal in so eine Szene reingehen, die ich echt gut finde. Also Da merkt man auch, dass das Buch jetzt nicht nur so expressionistische Stadtkulisse ist, sondern auch wirklich klug in die Figuren einsteigt. Es ist fast am Ende des gesamten Buchs, also in dem dritten Teil nach dem Weltkrieg. Très bien, Monsieur, sagte der langnasige rumänische Kellner und reichte ihm schwungvoll die Speisekarte. Alan stand lange vor dem Spiegel, tupfte etwas überflüssigen Puder vom Gesicht und versuchte, einen Entschluss zu fassen. Immer wieder zog sie eine imaginäre Ellenpuppe auf und arrangierte sie in die verschiedensten Posen. Es folgten winzige Gesten, wie man sie auf Laufstegen sah. Unvermittelt wandte sie sich mit einem Zucken ihrer allzu weißen Schultern vom Spiegel ab und ging in den Speisesaal. »Ach, George, ich bin ausgehungert, vollkommen ausgehungert.« »Ich ebenfalls«, sagte er mit brüchiger Stimme. »Und ich habe Neuigkeiten für dich«, fuhr er eilig fort, als fürchtete er, sie könne ihn unterbrechen. »Cecily hat in die Scheidung eingewilligt. Wir werden es in diesem Sommer in Paris diskret über die Bühne bringen. Und jetzt will ich wissen, ob du...« Sie beugte sich vor und hätschelte seine Hand, die die Tischkante umklammerte. »Lass uns erst essen, George. Wir müssen vernünftig sein. In der Vergangenheit haben wir beide, weiß Gott, genug Blödsinn gemacht. Trinken wir auf die Verbrechenswelle.« Der weiche, unendlich feine Schaum des Cocktails legte sich wohltuend auf Zunge und Gaumen und erfüllte sie langsam mit Wärme. Sie sah ihn lachend und mit blitzenden Augen an. Er trank sein Glas in einem Zug aus. »Bei Gott, Elaine«, stieß er in hilflosem Aufflammen hervor, »du bist wirklich das Schönste, was es gibt auf der Welt.« Während des Essens spürte sie eine eisige Kälte, die wie Novocaine langsam in ihre Glieder kroch. Sie hatte ihren Entschluss gefasst. Es war, als hätte sie eine Fotografie von sich an ihren Platz gestellt, für immer erstarrt in einer Geste. Ein unsichtbares Seidenband aus Bitterkeit legte sich um ihren Hals und würgte sie. Jenseits der Teller, der rosaroten und elfenbeinweißen Lampe, der Brotstücke, zuckte und nickte sein Gesicht über der glatten weißen Hemdbrust. Seine Wangen röteten sich. Die Nase wurde mal von dieser, mal von der anderen Seite beleuchtet und die schmalen Lippen über den gelben Zähnen bewegten sich rasch. Alan merkte, dass sie die Knöchel gekreuzt hatte und starr wie eine Porzellanfigur dasaß. Alles an ihr schien hart zu werden wie Emai und auch die von blauen Rauchschwaden durchzogene Luft verwandelte sich in Glas. Vor ihr wackelte sein hölzerner Marionettenkopf sinnlos hin und her. Sie erschauerte und zog die Schultern hoch. »Was ist denn, Elaine?« fragte er. »Nichts, George«, log sie. »Mir ist nun plötzlich kalt geworden.« »Soll ich dir einen Schal bringen lassen?« Sie schüttelte den Kopf. »Und, was meinst du?« fragte er, als sie sich vom Tisch erhoben. »Zu was?« fragte sie lächelnd. »Wenn ich aus Paris zurück bin?« »Wenn du es aushalten kannst, George, werde ich es wohl auch aushalten«, sagte sie leise. Er erwartete sie an der offenen Tür eines Taxis. In dem hellen Mantel und dem braunen Hut hob er sich deutlich von der Dunkelheit ab. Und er lächelte wie eine prominente Persönlichkeit in der Bilderbeilage der Sonntagszeitung. Mechanisch drückte sie die Hand, die ihr in den Wagen half. »Elaine«, sagte er mit bebender Stimme, »jetzt hat das Leben für mich wieder einen Sinn. Gott, wenn du wüsstest, wie leer mein Leben so viele Jahre lang war. Ich habe mich gefühlt wie ein Blechspielzeug. Ganz hohl.« »Lass uns nicht von Spielzeug reden«, sagte sie halb erstickt. »Nein, reden wir lieber über unser Glück«, rief er. Unerbittlich drückte er seine Lippen auf ihren Mund. Aus dem Augenwinkel sah sie durch die vibrierenden Fenster des Taxis wie eine Ertrinkende auf wirbelnde Gesichter, Straßenlaternen, surrende, nickelglänzende Räder. Ja, ich glaube, dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Was man auf jeden Fall sicherlich auch merkt bei diesen Textauszügen ist, dass Dos Passos sich sehr für Kunst, also Malerei, aber auch Fotografie und Film interessiert. Und dass es oft ist wie so eine Kamerafahrt. Weil es immer noch Literatur ist, erfährt man mehr von den Gedanken der Protagonistin als die meisten Verfilmungen. Und natürlich ist es bei einem Gemälde nochmal anders. Aber man merkt, dass er das, was er aus verschiedenen Kunstformen mitgenommen hat, halt in dem Buch mit den Mitteln der Literatur vereint. Und das macht es vielleicht auch so besonders. Eine Literaturwissenschaftlerin, die über Dos Passos geschrieben hat, sagte auch, dass er zuerst die einzelnen Handlungsstränge alle niedergeschrieben hat und dann auseinandergenommen und nochmal neu montiert hat. Also so ähnlich, wie es ja auch in einem Film der Fall ist. Also, dass er sich der Technik der Montage bedient hat. Ob er das nun so gemacht hat oder nicht, auf jeden Fall ist das eine sehr gelungene Montage, so von verschiedensten Möglichkeiten mit Literatureindrücke zu erzeugen. Und ja, nicht umsonst kriegt es auch bis heute ganz enthusiastische Rezensionen. Also ich habe hier mal eine von der Zeit, eine von der FAZ und eine von der Welt. Und die Welt sagt, ein Urmeter der Moderne, Urknall des Großstadtromans. Die FAZ schreibt, das Gründungsmanifest nicht nur des New York, sondern des Metropolenromans schlechthin. Und die Zeit, Manhattan Transfer, zum ersten Mal 1925 erschienen, ist ohne Zweifel der Roman, in dem die Großstadt New York als Existenzform, als Verheißung, als Anfall und Delirium literarische Wirklichkeit geworden ist. Ja, dem würde ich auch, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Und so wie eigentlich fast in jedem Jahr der 20er, ist das trotzdem nicht das einzige großartige Buch, was in diesem Jahr erscheint. Also, worüber ich auch stundenlang reden könnte, wäre Hesses Der Steppenwolf. Ich weiß nicht, ob das immer noch so die Standardlektüre von Menschen zwischen 16 und 26 ist, aber für mich war es das auf jeden Fall und ich glaube für viele, viele andere auch über mehrere Generationen hinweg. Was gar nicht despektierlich gemeint sein soll, aber es ist irgendwie so ein Roman, der einem gut tut, wenn man gerade in einer Übergangsphase im Leben steht. Dann erscheint von Proust der letzte Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Könnte man auch 20 Sendungen drüber machen. Kafkas Amerika, auch interessantes Romanfragment, hat es nicht beendet. Und wirklich auch sehr bemerkenswert ist Josef Roth, Flucht ohne Ende, was auch seine eigene Fluchterfahrung beschreibt. Was ich mir von Hesse nochmal rausgeschrieben habe, was nicht Teil eines Romans ist, sondern eher nochmal ganz direkt die Zeit reflektiert, die er um sich herum wahrnimmt, oder auch die Geisteshaltung, ist ein Essay, übertitelt mit Sehnsucht unserer Zeit nach einer Weltanschauung. In diesem Zeichen steht das Geistesleben unserer Zeit. Schwächung der überkommenen Systeme, wildes Suchen nach neuen Deutungen des Menschenlebens, Aufblühen zahlloser gut besuchter Sekten, Propheten, Gemeinschaftsgründer, festes Gedeihen des tollsten Aberglaubens. Denn auch der ungeistige, oberflächliche, dem Denken abgeneigte Mensch noch hat jenes uralte Bedürfnis, einen Sinn seines Lebens zu kennen. Und wenn er keinen mehr findet, verfällt die Sitte und das Privatleben steht unter dem Zeichen wild gesteigerter Selbstsucht und gesteigerter Todesangst. Ich persönlich bin nicht mit allem einverstanden, aber wo es auf jeden Fall total trifft, ist eben dieses uralte Bedürfnis, einen Sinn seines Lebens zu kennen, was immer dazu führt, dass Menschen Deutungsansätze suchen werden. Also, dass man halt sich als Mensch nach etwas Höherem, etwas Wertvollerem, etwas Sinnhaftem sehnt, zumindest die meisten Menschen. Und wo wir schon mal bei Fetischen und Glaubenszusammenhängen und der Suche nach Sinn sind, darf man natürlich auch die Konsumkultur, die Erwachende, nicht vergessen. Und das, was vorher vielleicht einfach Mythen waren, werden jetzt mehr oder mehr auch Marken. Und eine Marke, die ihr ikonisches, also ihr Alleinstellungsmerkmal in diesem Jahr gewinnt, ist das Lacoste-Krokodil. Ja, und dieses Krokodil geht zurück auf eine Wette aus dem Jahr 1923. Da wettet nämlich René Lacoste, ein junges Tenniswunder, damals gerade mal 19 Jahre alt, mit seinem Mannschaftskapitän. Und Lacoste wettet, dass er das Spiel gewinnt und der Mannschaftskapitän wettet eigentlich eher spielerisch dagegen, um ihn zu motivieren und verspricht ihm den Krokodillederkoffer, den Lacoste einige Tage zuvor an einem Schaufenster bewundert hat. Ja, René Lacoste verliert leider das Match, der Koffer ist erstmal vergessen, aber er bleibt hartnäckig, gewinnt dann auch noch einige wichtige Spiele. Und ein amerikanischer Journalist kriegt von der Geschichte Wind und nennt René Lacoste den Alligator. Und der Alligator soll so für seine konkurrenzlose Entschlossenheit auf dem Platz stehen. Ja, und dann läuft also René Lacoste mit dem Spitznamen das Krokodil durch die Gegend und entdeckt eines Tages ein Design von Robert George. Und dieses Design stellt ein Krokodil dar. Und das findet René Lacoste irgendwie so cool, dass er es auf seinen Blazer sticken lässt. Und ja, so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Und nochmal ein paar Jahre später kommt das erste Poloshirt auf den Markt mit dem Krokodil auf der Höhe des Herzens. Ja, das macht Lacoste zur ersten Marke, die ein sichtbares Logo auf einem Kleidungsstück zeigt. Also eigentlich so eine Art Totem, was sich René Lacoste da auf seine Brust hat pappen lassen. Und so wie es halt mit Mythen ist, da kann ich übrigens Roland Barthes total empfehlen, wenn man sich da mal rein nörden möchte. So ein Mythos trägt natürlich auch gefühlt immer die ganze Kraft, immer die ganze Faszination von dem in sich, was man damit verbindet, auch wenn es eigentlich nur ein Stück Stoff ist. Aber wenn man halt so die ganze Geschichte, so diese ganzen wilden Tennismatches da noch mit reinwirft, wenn man das dann über seinem Herzen hat, hat man irgendwie so einen Teil davon. Liegt eigentlich auch auf der Hand. Ich denke, da wird klar, wie Konsumkultur und das Bedürfnis nach Sinn und symbolischer Aufladung so zusammenkommen. Wo wir jetzt schon so halb philosophisch unterwegs sind, vielleicht gleich noch ein philosophisches Buch, was nicht in diesem Jahr entsteht oder rausgegeben wird, sondern schon im Jahr 1924 veröffentlicht wurde, aber für das sein Autor in diesem Jahr den Nobelpreis bekommt, den Literaturnobelpreis. Der Autor ist Henri Bergson, also durchaus auch eher bekannt als Philosoph, aber für die literarische Qualität dieses Werks bekommt er eben dann den Preis. Das Lachen, da befasst sich Henri Bergson eben mit diesem Phänomen der Komik. Und einen ganz interessanten Punkt, den er da aufmacht, ist, dass vielleicht auch ein bisschen zu radikal und einseitig, aber dass das Lachen immer so eine intellektuelle Distanzierung vom Geschehen bedeutet und eigentlich der Einfühlung entgegensteht. Also diese intellektuelle Distanzierung ist natürlich was, was auch total wichtig ist zu der Zeit. Also Brecht arbeitet ja mit seinen Verfremdungseffekten, weil er eher möchte, dass die Leute sich distanzieren vom Geschehen und das objektiv einordnen und dann handlungsfähig werden und sich dann nicht rumsülzen irgendwie in der Einfühlung. Und Bergson sieht das gar nicht so unkritisch und meint, dass eigentlich das Lachen einen davon abhält, irgendwas ernst zu nehmen. Auf jeden Fall sieht Bergson das Lachen als etwas zutiefst Menschliches, eventuell auch ausschließlich Menschliches. Und deshalb ist für ihn als einem der Vor- und Mitdenker der Lebensphilosophie natürlich dieses Phänomen auch philosophisch sehr interessant. Also wie gesagt, die Lebensphilosophie, das war diese Strömung, die sich vorgestellt hat, dass eigentlich das, was man betrachten kann, als das, was ist, das Sein, letztlich das die unmittelbare individuelle Erfahrung des Menschlichen ist. Hören wir es uns vielleicht mal in seinen Worten an. Der erste Punkt, auf den ich die Aufmerksamkeit lenken möchte, ist: Es gibt keine Komik außer in der menschlichen Sphäre. Eine Landschaft kann schön, lieblich, erhaben, langweilig oder hässlich sein. Nie wird sie lächerlich erscheinen. Man lacht wohl über ein Tier, aber nur, weil man eine menschliche Gebärde oder einen menschlichen Ausdruck an ihm entdeckt hat. Man lacht über einen Hut. Allein, worüber man lacht, ist nicht das Stück Filz oder Stroh, sondern die Form, die diesem die Menschen gegeben haben. Der schnurrige Einfall, den wir in dieser Form verkörpert sehen. Ich frage mich, warum denn eine so wichtige und dabei so einfache Sache die Aufmerksamkeit der Philosophen nicht mehr auf sich gezogen hat. Manche haben den Menschen definiert als Tier, welches lacht. Sie hätten ihn aber auch ein Tier nennen können, das Lachen macht. Denn wenn das ein anderes lebendes Wesen oder ein toter Gegenstand tut, so geschieht das nur aufgrund irgendeiner Ähnlichkeit mit dem Menschen, aufgrund irgendeines Zuges an ihm, der vom Menschen herrührt, oder aufgrund des Gebrauchs, den der Mensch von ihm macht. Als eine nicht minder merkwürdige Eigenschaft des Komischen möchte ich zweitens die Gefühllosigkeit betonen, die gewöhnlich dem Lachen zur Seite geht. Das Komische scheint seine durchschlagende Wirkung nur äußern zu können, wenn es eine völlig unbewegte, ausgeglichene Seelenoberfläche vorfindet. Seelische Kälte ist sein wahres Element. Das Lachen hat keinen größeren Feind als jede Art von Erregung. Ich will nicht sagen, wir könnten über einen Menschen, der uns etwa Mitleid oder gar Liebe einflößt, nicht trotzdem lachen. Allein, dann muss man für einen Augenblick diese Liebe vergessen, dieses Mitleid unterdrücken. In einer Welt von reinen Verstandesmenschen würde man wahrscheinlich nicht mehr weinen, wohl aber noch lachen. Wohingegen ewig sensible, auf Harmonie mit dem Leben abgestimmte Seelen, in deren Herzen jeder Ton, jedes Ereignis in gefühlvoller Resonanz nachklingt, das Lachen so wenig kennen wie begreifen würden. Man versuche nur einmal, an allem, was man hört und sieht, innerlichst Anteil zu nehmen. Man denke sich mit den Tätigen tätig, mit den Fühlenden fühlend, man gebe seiner Sympathie die weiteste Ausdehnung. Wie unter einem Zauberstabe werden die leichtesten Gegenstände schwer werden und ein Schatten wird über alle Dinge gleiten. Und dann löse man sich innerlich los und stehe dem Leben wieder als unbeteiligter Zuschauer gegenüber. Und die meisten Trauerspiele werden Komödie. So brauchen wir in einem Salon, wo man tanzt, nur die Ohren gegen die Musik zu verschließen und die Tänze erscheinen uns lächerlich. Wie viele menschliche Handlungen möchten wohl bei solcher Prüfung bestehen? Und würden nicht viele, so wie wir nur die Gefühlsmusik, die sie begleitet, zum Schweigen bringen, ihr ernsthaftes Gesicht ablegen und zum Scherz übergehen? Kurz, das Komische setzt, soll es vollwirken, etwas wie eine zeitweilige Anästhesie des Herzens voraus. Es wendet sich an den reinen Intellekt. Aber dieser Intellekt muss immer mit fremden Intellekten kommunizieren. Das ist das Dritte, worauf ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. Man würde für das Komische kein Organ haben, wenn man allein stünde. Das Lachen bedarf offenbar des Echos. So, heute ein bisschen im Zickzack zwischen den verschiedenen Medienformen. Nochmal zurück zum Film. Und zwar nochmal so als kleine Kulturnews zeigen die Warner Brothers Pictures ihren ersten abendfüllenden Tonfilm. Und was jetzt irgendwie so ein bisschen gähnig klingt aus heutiger Perspektive, ist halt ein ganz großes Ding, was auch viele Stummfilmdarstellerinnen in gewisse existenzielle Nöte und Ängste bringt, weil natürlich die Erfordernisse, in so einem Tonfilm mitzuspielen, ganz andere sind, als in so einem Stummfilm zu wirken. Und ja, die sogenannten Talkies werden auf jeden Fall so die Kulturszene noch ganz schön durcheinander schütteln. Ja, also allgemein spielt der Besuch von Kinos, von Theatern, von Musicals und wie gesagt auch von Sportveranstaltungen eine super wichtige Rolle, also jedes Jahr wichtiger, weil, wie schon gesagt, vielen Teilen auch gerade der sich industrialisierenden Welt geht's ganz gut wirtschaftlich jetzt noch. Und mehr Menschen können sich die Kultur leisten und brauchen sie auch, weil das Leben ist hart, die Arbeitstage sind lang und wer es sich leisten kann, sucht die Zerstreuung. Einer der interessanten Stummfilme in diesem Jahr ist Sunrise, Song of Two Humans, der ins Deutsche auch sehr wörtlich übersetzt wurde mit Sonnenaufgang, Lied zweier Menschen. Ähnlich wie Fritz Langs Metropolis hatte der Film exzellente Kritiken und war ein Kassenflop, gewann auch mit der Einführung der Oscars einige Jahre später gleich 3 Oscars. Das half aber alles nichts. Zu jener Zeit, um die Kosten wieder einzuspielen, ich habe noch gar nicht erwähnt, der Film war von Friedrich Murnau und der hat eben auch ganz viel experimentiert mit so Überblendungen, mit Doppelbelichtungen, mit so abgestuften Färbungen, mit Kamerabewegungen, Licht- und Schatteneffekten. Also vor allem das war wohl sehr beeindruckend an dem Film, der Einsatz von Licht und Schatten. Und bringt auf jeden Fall wirklich gut rüber, wie so die innerlichen und äußerlichen Konflikte der Protagonisten ablaufen. Und man kann sich da außerordentlich gut reinfühlen. Also ich finde, an sich haben ja Stummfilme häufiger so den Effekt der unfreiwilligen Verfremdung, also dass man sich das eher so wirklich als Kunstwerk anguckt und nicht so richtig mitfühlt mit den Charakteren. Aber das klappt auf jeden Fall in dem Film ziemlich gut. Ich habe den auch verlinkt. Den gibt es in einer ziemlich guten Version im Internet Archive. Also könnt ihr einfach in den Shownotes auf den Link klicken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und der Film ist übrigens auch in den USA erschienen. So wie einige Kulturschaffende in dieser Zeit hat nämlich auch Murnau von den transatlantischen Sprung gewagt und sich in den Staaten ausprobiert. Noch ein Film aus den USA aus diesem Jahr, der vielleicht auch einflussreicher ist, was die gesamte Kulturgeschichte angeht, ist It, der häufiger mal dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich das Phänomen der It-Persons, also vor allem It-Girls im Laufe des 20. Jahrhunderts und heute würde ich sagen, das, was man so unter erfolgreichen Influencern versteht, entwickelt. Und zwar gab es vorher schon so eine Romanserie, eine ziemlich erfolgreiche, von einer Eleanor Glynn, wo sich alles um eine Frau mit dem gewissen Etwas drehte. Kann es wahrscheinlich auch X-Factor nennen, also es ist irgendwie so dieses nicht ganz Definierbare. Eleanor Glynn hat es selber so definiert, mit It gewinnst du alle Männer, wenn du eine Frau bist und alle Frauen, wenn du ein Mann bist. It kann eine geistige Eigenschaft oder auch eine physische Anziehung sein. Also das Ding ist halt, es ist nicht nur das Aussehen, es ist irgendwie die ganze Ausstrahlung. Vielleicht auch das, was Max Weber mit Charisma gemeint hat, bis zu einem bestimmten Grad, natürlich nochmal abgegrenzt. Aber ja, ich glaube, die meisten können sich vorstellen, was damit gemeint ist. Und wahrscheinlich ist es auch heute nochmal was anderes als damals. Also wer damals so das It hatte, das ist wahrscheinlich, würde heute, also gerade so Social Media Bereich wahrscheinlich nochmal anders wahrgenommen werden. Später wurde es auch einfach nur als Fame for the fame itself, also Berühmtheit um der Berühmtheit willen definiert, wobei es das auch nicht ganz trifft. Naja, auf jeden Fall, so diese ganze Diskussion um It oder nicht It hat wohl dieser Film in Gang gesetzt, der eben auch It hieß und der war eben aus dieser Romanserie von Eleanor Glynn heraus entwickelt. Und hat auch als Film selbst noch ziemlich lange das 20. Jahrhundert beeinflusst. Also die Hauptdarstellerin war eine Clara Bow, die auch so als Mensch, auch unabhängig von ihrem Auftreten in dem Film, auf jeden Fall so ein It-Girl war. Die hat sich später so komplett zurückgezogen, als sie dann geheiratet hat und ist Landwirtin geworden. Aber bis dahin war sie auf jeden Fall so eine, nach der sich alle umgedreht haben. Und ja, wir hatten ja auch schon das Thema Zsa Zsa Gábor, die wird ja auch so eine Frau sein. Und ja, also es gab da mehrere Frauen, aber Clara Bow war halt das It-Girl, was in dem Film die Hauptrolle spielte, der It hieß und wo es um ein It-Girl ging. Und Marilyn Monroe wurde ja ziemlich zurecht gebogen, um so ein It-Girl zu werden und darzustellen für Some Like It Hot, also einen ihrer berühmtesten Filme, der dann auch in den 20ern spielt, sollte sie bis in alle Einzelheiten die Darstellung von Clara Bow kopieren. Also da hat man dann schon verstanden, dass das zu sein scheint, was die Leute in die Kinos zieht. Und da, das wurde dann auch unzählige Male kopiert von irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch so Stars erschaffen wollten. Ja, und auch den Film kann man sich auf YouTube anschauen. Leider auch in einer nicht so schönen Fassung. Aber vielleicht findet ihr noch eine schönere. Ich habe auf jeden Fall eine Version mal verlinkt. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Kulturkapitel zu, zumindest so halb zu. Es geht nämlich heute in der Kategorie um Leben und Tod, wo es immer um eine verstorbene oder in diesem Jahr, in dem jeweiligen Jahr geborene Person geht, um einen Menschen, der sich um das Kulturleben in Afghanistan sehr bemüht hat. Einen afghanischen Intellektuellen namens Ahmad Javed. Ja, da geht es aber natürlich eher um die Kultur während und nach dem Ersten Weltkrieg. Und leider habe ich auch nicht so viel zu dem Menschen gefunden, fand aber das, was ich gefunden habe, auf jeden Fall mal erwähnenswert, weil das, glaube ich, gar nicht so viele wissen, wie auch das geistige Leben, also die Aufbruchszeit der Moderne, wirklich nicht nur in Europa stattfand, sondern so weltweit ihre Früchte trug. Afghanistan hatte ja schon immer eine leidvolle Geschichte. Dieser Intellektuelle und auch viele andere, sowohl Männer als auch Frauen, auch ganz wichtig zu erwähnen, dass Afghanistan auch immer schon kluge, denkende, kulturschaffende Frauen hatte. Also was heißt schon immer, zumindest so in den Phasen, wo es einigermaßen möglich war, das zu tun, ohne gleich den Tod zu fürchten. Aber es gab diese Bewegung und der in diesem Jahr geborene Ahmad Javed war Teil dieser Bewegung. Ahmad Javed kam aus einer Familie, die wohlhabend genug war, um ihm in den 1940ern das Studium verschiedener Fächer in Kabul, an der Uni Kabul und an der Uni Teheran zu ermöglichen. Er hatte auch einen ziemlich, eigentlich fast langweiligen, sehr einfachen Weg, ist dann Professor an der Uni Kabul geworden und ist dann so in der intellektuellen und Kunstszene der Zeit mit dem Radio in Berührung gekommen. Radio Kabul war eine ziemlich wichtige Einrichtung in den 50ern und da ist dann vielleicht auch nochmal ein kleiner Ausflug zu einem anderen afghanischen Künstlern und Intellektuellen wichtig, der noch mal ein paar Jahre früher geboren war, 1907, und zwar Abdul Ghafur Brechner. Und dieser Brechner war Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Gruppe afghanischer Studenten nach Deutschland geschickt worden. Das wollte der damalige afghanische König so. Und kam dann so richtig mit der damaligen Aufbruchstimmung der europäischen Künstlerszene in Kontakt, also vor allem die auch die deutschen Expressionisten, kriegt er auf jeden Fall so diese ganzen wilden Ideen der Zeit mit. Und als er dann in den 30ern mit seiner Familie nach Afghanistan zurückkam, brachte er halt auch so sein neues Denken in die afghanische Kultur ein, bemühte sich aber gleichzeitig auch darum, so Traditionen auszugraben und die afghanische Kultur wertzuschätzen, zu reproduzieren, aber eben auch in Verbindung mit Ideen zur Weiterentwicklung, also mit einem ähnlichen Aufbruchsgeist zu behandeln, wie so überkommene Traditionen in Europa behandelt wurden. Und dieser Brechner hat dann nämlich auch in den 40ern Radio Afghanistan gegründet, wo er Ahmad Javed kennengelernt hat. Jetzt kommt auch das, wofür Ahmad Javed eigentlich neben seiner eigentlich im Vergleich eher langweiligen Leben, so das wirklich politisch signifikante und gefährliche Ding, was er gemacht hat, war zusammen mit Brechner dafür zu sorgen, dass erstmals die Stimme einer Frau in Afghanistan aus dem Radio kam. Und zwar gab es eine afghanische Sängerin, Mehmoon Parveen, und deren Lied Gulfrosch, was so viel heißt wie das Lied der Blumenhändlerin, hatte erstmal einen harmlosen Titel, aber der Inhalt war schon ziemlich brisant, weil in der, ja, natürlich auch nach wie vor frauenfeindlichen Gesellschaft dieser Zeit, was ja auch in Europa gar nicht anders war. Das Lied richtete sich an ihren Mann und war eine Antwort auf den Vorwurf ihres Mannes, dass seine Ex-Frau, die sich nicht rechtmäßig angeblich von ihm hatte scheiden lassen, sich verkaufen würde. Also die Frau hat sich, also wollte halt ihr eigenes Leben aufbauen, hat sich vom Mann scheiden lassen, macht dieses Lied und ja, wird quasi als Nutte beschimpft von ihrem Mann. Das Lied ist halt eben dann so die öffentliche Entgegnung darauf. Und ja, also man kann sich vorstellen, welche Explosionskraft das hatte, halt, dass eine Frau öffentlich gesagt hat, nee, ich verkaufe mich nicht, ich habe einfach nur ein Leben, was ich mir aufgebaut habe. Und ja, also neben diesem politisch wirklich signifikanten Ereignis gab es auch eine ganze Reihe ruhigerer Initiativen. Also er hat sich um eine Schuldidaktik und ein Curriculum für afghanische Schulen eingesetzt, hat auch Schulbücher mitentwickelt, hat eine Fakultät für schöne Künste gegründet, verschiedene Uni-Zeitungen und dann wissenschaftliche Zeitschriften rausgegeben, Bibliotheken, also Teilbibliotheken aufgebaut an der Uni Kabul und hat auch dafür gesorgt, dass die Lebensqualität und der Stellenwert von Sängerinnen erhöht wurde. Neben der Initiative zusammen mit Brechner, Memon Pavin öffentlich singen zu lassen, hat er sich auch in vielfältiger anderer Weise für Rechte von Frauen eingesetzt und auch diverse Bücher veröffentlicht, Vorträge gehalten, Abhandlungen geschrieben, zum Beispiel mit dem Titel Frieden ist Teil unserer Kultur oder auch Versöhnung und Humanismus in der persischen Kultur. Also man kann da natürlich auch ganz klar die Geisteshaltung ablesen und den Wunsch, der hinter all diesen auch wirklich sehr pragmatischen und bodenständigen Aktivitäten in Richtung dieses Ideals stand. So wie alle Menschen, die dieses Ziel verfolgen, war er natürlich ein Dorn im Auge einer weniger fortschrittlichen Regierung. Und als dann die Regierung von Dr. Najibullah endete, musste er seine Heimat verlassen und hat in England Asyl gesucht, zusammen mit seiner Familie. Und hat sich aber dann im Exil weiter für Literatur und Sprache Afghanistans eingesetzt. Ich finde eh so, im 20. Jahrhundert geht es häufig um den Konflikt der schönen Ideen mit einer sehr grausamen Realität und auch wie so schöne Ideen in der Realität scheitern. Und ich finde die Geschichte nochmal besonders berührend, weil sie zeigt, dass auch in einem Land, was jetzt wieder in einer Phase ganz furchtbarer Unterdrückung und mit großem menschlichen Leids eingetreten ist, dass da auch immer wieder Bestrebungen gab, das anders zu machen. Afghanische Intellektuelle, KünstlerInnen und auch Menschen, die sich eigentlich einfach nur nach einem guten Leben mit anderen Menschen sehnen. Diese Menschen sollten eigentlich mehr Gehör finden als diejenigen, die genau das mit Gewalt unterdrücken. Ja, also die letzten Male hatte ich ja immer zum Ende der Sendung ein Zitat und eigentlich finde ich das ganz schön, dass so als Abschluss zu setzen. Also mit Stefan hatte ich mir immer überlegt, was wir denn so als Abschlussritual machen können. Und ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Und ich bin ja nicht weiter auf den Steppenwolf eingegangen und weil Hesse sich so wunderbar für schöne Zitate eignet und auch weil das Zitat ganz gut zu diesem Widerstreit von schönem Ideal und ja, grausamer Realität passt, dachte ich, setze ich das jetzt mal hier ans Ende. Dein Leben wird auch dadurch nicht flach und dumm, wenn du weißt, dass dein Kampf erfolglos sein wird. Es ist viel flacher, wenn du für etwas Gutes und Ideales kämpfst und nun meinst, du müsstest es auch erreichen. Sind denn Ideale zum Erreichen da? Leben wir denn, wir Menschen, um den Tod abzuschaffen? Nein, wir leben, um ihn zu fürchten und dann wieder zu lieben. Und gerade seinetwegen glüht das bisschen Leben manchmal eine Stunde lang so schön.
More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.